Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, der Papst hat ein apostolisches Schreiben herausgebracht, die Freude des Evangeliums. In dem Abschnitt über den interreligiösen Dialog geht er auf die Muslime ein, sehr aktuell angesichts der Ereignisse der letzten Wochen. Angesichts der Zwischenfälle eines gewalttätigen Fundamentalismus muss die Zuneigung zu den authentischen Anhängern des Islam uns dazu führen, gehässige Verallgemeinerungen zu vermeiden. Die Lage ist auch, ergänzt sich, ziemlich differenziert zu sehen. Sie wissen, es gibt Sunniten, Schiiten, Aleviten, es gibt dann auch Sufis, also eher auch diese mystische Richtung des Islam, die durchaus manche Ereignisse ganz anders wieder interpretieren. Also gehässige Verallgemeinerungen führen nicht weiter. Und dann schreibt der Papst, denn der wahre Islam und eine angemessene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen. Das kann man sich wirklich nur wünschen. Es wurde ja auch jetzt von unserer Bundeskanzlerin, vom Bundespräsidenten dargelegt, dass man auch hier differenziert sehen muss und dass sehr, sehr viele Muslime bestens integriert in unserem Land sind und gar keineswegs offen sind für Gewalt. Ich denke auch bei mir privat, ich habe von meinen Eltern zwei Wohnungen geerbt, wo ich Menschen Wohnraum vermieten kann, und ich hatte damals ein muslimisches Ehepaar, und ich könnte mir nur wünschen, dass die Deutschen so pünktlich, zuverlässig, ordentlich gewesen wären, wie die es waren. Ich habe es sehr bedauert, dass sie dann in die Türkei zurückkehren. Ich habe mir für diese Sendung eigens nochmals ein Buch hergeholt, das ich vor vielen Jahren schon mal gelesen habe, von einem gewissen Mark A. Gabriel. Es ist ein Pseudonym, er musste untertauchen, der ehemals Professor für islamische Geschichte an der Al-Azhar-Universität in Kairo war. Es trägt den Titel Islam und Terrorismus, eben weil uns das so sehr beschäftigt, habe ich es wieder hergeholt. Er schreibt in diesem Buch, dass er mit 12 Jahren den Koran auswendig kannte. Haben Sie schon mal den Koran in der Hand gehabt, wie viele Suren das sind? Da können Sie eigentlich kaum etwas anderes tun, als die ganze Zeit diese Suren auswendig zu lernen, wenn sie das mit 12 Jahren hinbekommen wollen. Ich hatte 4 Jahre damit verbracht, schreibt er weiter, meinen Bachelorgrad zu erlangen, und zwar an der berühmtesten Universität in Kairo, der Al-Azhar Hochschule, und hatte mein Examen als zweitbester eines Jahrgangs von 6000 Studenten abgelegt. Dann kamen 4 weitere Jahre für meinen Magistergrad und noch einmal 3 Jahre für meine Promotion. Während dieser ganzen Zeit, also insgesamt 11 Jahre nur Studium, und nachdem er schon mit 12 Jahren den Koran auswendig kannte, die ganze Zeit über hatte ich den Islam studiert und ich kannte seine Lehren sehr, sehr gut. Die Al-Azhar-Universität, schreibt er, in Kairo ist die älteste und angesehenste in der islamischen Welt. Sie stellt eine geistliche Autorität für den weltweiten Islam dar. Ich lehrte an dieser Hochschule und an den Wochenenden war ich Imam in dieser Moschee. Also man kann fast sagen, so etwas vergleichbar wie Hochschulseelsorger. Die haben auch so eine Moschee gehabt, wo dann Gottesdienst, Liturgie stattfindet, und dort war der Imam. Im Islam gibt es nicht, im Unterschied zur katholischen Kirche, ein verbindliches Lehramt. Aber man muss ja auch, weil die Moderne jetzt ja auch viele neue Fragen bringt, denkt es an die Gentechnologie, den wissenschaftlichen Fortschritt, Fragen aus dem Heute beantworten. Wir haben dafür das Lehramt, wofür uns viele auch beneiden, trotz mancher Nachteile, die das mit sich bringen kann. Ich denke jetzt, ja, gerade von Anfragen auch von manchen evangelischen Christen. In der islamischen Welt gibt es etwas Vergleichbares nicht, aber es gibt diese Universität in Kairo, deren Schiedsspruch doch von den meisten dann anerkannt wird, wenn hier eine schwierige Frage entschieden wird. Was ihn dann in Stolpern gebracht hat, das waren manche Widersprüche und auch durchaus manche Suren, die keineswegs friedfertig sind. Er schreibt, an einer Stelle wurde Alkohol verboten, an einer anderen war er erlaubt. Er bringt dann die Suren, wo diese unterschiedlichen Positionen sind. An einer Stelle sagt der Koran, die Christen sind sehr gute Menschen, die einen einzigen Gott lieben und anbeten, sodass man ihnen mit Freundschaft begegnen müsse und Freundschaft schließen müsse. Er nennt dann die Suren. Dann findet man andere Verse, die sagen, die Christen müssen sich entweder bekehren, Steuern zahlen oder durch das Schwert sterben. Ja, wie geht man jetzt mit diesen Widersprüchen um? Islamische Gelehrte müssen also jetzt entscheiden, welche Verse im Fall eines Widerspruchs zu befolgen sind. Erreicht wurde dies durch das Prinzip des Nask, N-A-S-K-H. Nask basiert auf der Tatsache, dass der Koran Mohammed zu verschiedenen Zeiten über einen Zeitraum von 22 Jahren hinweg geoffenbart wurde. Manche Teile des Korans kamen später, manche früher. Um einen Widerspruch aufzulösen, beschloss man, dass neuere Offenbarungen die älteren Offenbarungen aufheben. Also was Mohammed später im Leben empfangen hat, hebt dann, wenn Widersprüche sind, das, was er früher gesagt hat, auf. Es gibt im Koran mindestens 114 Verse, die von Liebe, Frieden und Vergebung sprechen, besonders in der Sure mit dem Titel Die Kuh. Doch als später die Sure 9,5 geoffenbart wurde, hob sie diese früheren Verse auf. In dieser Sure heißt es, tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie jedoch in Reue umkehren und das Gebet verrichten und die Steuer zahlen, lasst sie ihres Weges ziehen. Siehe, Allah ist verzeihend und barmherzig. Dies ist als der Vers des Schwertes bekannt und er erklärt, dass Muslime jeden bekämpfen müssen, der sich nicht zum Islam bekehren will, ob innerhalb oder außerhalb von Arabien. Darin sieht man die endgültige Entwicklung des Dschihad im Islam. Das Nask-Prinzip ist sehr wirksam. Wenn ein Vers nasik oder aufgehoben ist, dann existiert er praktisch nicht mehr. Das macht die Frage jetzt natürlich dann interessant, wenn jetzt gerade in der späteren Zeit von Mohammed diese Verse gekommen sind, wie der Vers des Schwertes, und das dann die anderen aufhebt, dann muss man an die Theologie des Islam eben auch diese Fragen stellen, was jetzt verbindlich ist und wie wir damit umgehen. Ich möchte das einfach so stehen lassen. Ich bin kein islamischer Gelehrter. Ich kann es einfach nur so weitergeben, dass diese Fragen geklärt werden müssen. Dann geht's weiter mit den Nichtchristen. Die Nichtchristen, so der Papst jetzt, können dank der ungeschuldeten göttlichen Initiativen, wenn sie treu zum Gewissen stehen, durch Gottes Gnade gerechtfertigt und auf diese Weise mit dem österlichen Geheimnis Christi verbunden werden. Aber aufgrund der sakramentalen Dimension der heiligmachenden Gnade neigt das göttliche Handeln in ihnen dazu, Zeichen, Riten und sakramentale Ausdrucksformen hervorzurufen, die ihrerseits andere in eine gemeinschaftliche Erfahrung eines Wegs zu Gott einbeziehen. Sie haben nicht die Bedeutung und die Wirksamkeit der von Christus eingesetzten Sakramente, können aber Kanäle sein, die der Geist selber schafft, um die Nichtchristen vom atheistischen Immanentismus oder von rein individuellen religiösen Erfahrungen zu befreien. Derselbe Geist erweckt überall Formen praktischer Weisheit, die helfen, die Unbilden des Lebens zu ertragen und friedvoll und harmonischer zu leben. Auch wir Christen können aus diesem durch die Jahrhunderte hindurch gefestigten Reichtum Nutzen ziehen, der uns hilfreich sein kann, unsere besonderen Überzeugungen besser zu leben. Soweit der Papst. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.